Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
In dieser Folge kommt zum ersten Mal ein Mann im Podcast zu Wort. Ja, Herr Bratz. Das ist ein bisschen verwunderlich. Warum so spät? Es liegt einfach daran, dass in den Pflegeheimen viel weniger Männer als Frauen leben. Wahrscheinlich werdet ihr das überall so finden. In dem Heim, wo wir gerade sind, gibt es etwa ein Verhältnis von 5 Frauen zu einem Mann. Und einer davon ist Herr Bratz. Das Zimmer, in dem wir uns befinden, ist so eingerichtet, dass man überall gut mit dem Rollstuhl durchkommt. Und den Tisch hier hat Herr Bratz sogar selber repariert. Herr Bratz, denn Sie sind ein Mensch, der Dinge selbst in die Hand nimmt, stimmt's?
So ist es, ja.
Erzählen Sie doch mal ein bisschen von sich.
Ja, ich möchte jetzt in die Vergangenheit zurückgehen und möchte auch dort beginnen, wo ich das eben gelernt habe oder ja auf mich genommen habe, was nachher von Bedeutung war. 1952 wollte ich zur Oberschule hier in Rostock, aber das ist mir nicht gelungen. Meine Eltern waren Gewerbetreibende und die politische Lage war so, dass ich nicht die Genehmigung bekam, auf die Oberschule zu gehen. Meine Eltern mussten, weil die Benachrichtigung, des nicht zur Oberschule gehen zu können, in den Ferien kam, nach der 8. Klasse, mussten meine Eltern aus dem Stand heraus für mich eine andere Lösung finden und versuchen, eine Lehre zu finden hier in Rostock. Zunächst erstmal hatte ich gar keinen Wunsch gehabt, denn das hat mich ja alles überrascht, diese Situation. Ich wusste nicht, ob das eine oder andere gut für mich wäre. Und in unserer Familie gab es auch keine Handwerker, denn meine Eltern waren Kaufleute. Also gab es in der Kundschaft meiner Eltern Leute, die befragt wurden, was könnte der Bengel machen. So, und da ist dann herausgekommen, dass es eine Tischlerei hier in Rostock gab und ich sollte doch Tischler lernen. Ja, also meine Mutter ging mit mir dorthin und der Chef sagte, das lässt sich machen. Er müsste erst mal 3 Tage, und zwar in den Ferien, zur Probezeit kommen. Ich bin 3 Tage dort gewesen, bei dem Chef Drobelberger, hieß die Tischlerei, und habe dort das erste Mal gesehen, wie eine Tischlerei von innen aussieht. Mhm. Ja, ich habe mich aber so dort aufgeführt, dass ich nach 3 Tagen das okay kriegte. Das heißt, ich kriegte einen Lehrvertrag von dem Chef und war damit Lehrling in der Tischlerei. Die ersten 14 Tage bin ich dort gewesen. Als ich dann den 15. Tag dort sein wollte, habe ich erlebt, dass morgens die Tischler und auch ich, Lehrling im ersten Lehrjahr, vor der verschlossenen Tür standen. Wir kamen nicht in die Tischlerei rein. Ja, erstmal wussten wir gar nicht, was das bedeutete, aber wir haben da recht bald aus der politischen Lage dann erfahren, dass unser Chef nach dem Westen abgehauen ist.
Ui.
Und damit war die Tischlerei ja weg gewesen, also für uns weg gewesen. Wir waren arbeitslos, ich hatte meinen Lehrvertrag, aber der war null und nichtig. So, ich ging nach Hause und meine Eltern, die hatten das sofort begriffen, die waren ja selbst selbstständig. Aber es war eben so für mich, ich musste ja nur was finden. Und da gab es wieder jemand, in der Kundschaft meiner Eltern sagte, oh, da gibt es ja noch eine Bootswerft hier ganz in der Nähe und vielleicht da mal als Bootsbauer anfangen oder erstmal als Bootsbaulehrling. Und dann dorthin gegangen und dabei ist rausgekommen, dass auch der Meister sagte, ja, das kann was werden, aber Probezeit 3 Tage. Hat mich nicht weiter überrascht, habe ich dann auch gemacht, dass der Meister Bölte, der Unternehmer Heinrich Bölte, sagte, ja, das kann was werden, Lehrvertrag gemacht und es ging mit der Bootsbauerei los. Da habe ich dann im ersten Lehrjahr auch eine Sache machen müssen, die von einschneidender Bedeutung für mich war. Unter anderem musste ich eine lange Fischerhose anziehen und mit dieser Ausrüstung in die Warnow steigen.
Und dann?
Und da in dem Wasser, in dem Warnow-Wasser, lagen mehrere Eichenstämme und an der Werkstatt hatten wir auch ein Holzgatter gehabt. Das heißt, wir konnten aus Baumstämmen und selbst Bretter und Balken schneiden, die wir für den Bootsbau brauchten. So, und es war wieder an der Zeit, dass ein größeres Stück gebraucht wurde. Das heißt, ein Balkenkiel sollte für eine größere Yacht, Segeljacht, aufgelegt werden. Da musste ich, wie gesagt, in die Warnow steigen mit dieser Hose und mit einem großen Fuchsschwanz und sollte den mir vorgegebenen Eichenstamm auf Länge schneiden. Die Länge kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber ich stand da in dem Wasser, unten ein bisschen sumpfig und habe mir dann einen guten Stand gesucht und habe gesägt, im Wasser gesägt und wollte den Stamm genau auf diese Länge schneiden, die mir vorgegeben war. Nach stundenlangem Sägen war mir die ganze Sache zu dumm. Und ich stieg als 15-Jähriger aus dem Wasser raus, habe mir meine Fischerhose ausgezogen und bin nach Hause gegangen. Meine Mutter hat mich befragt und sagte, warum bist du jetzt hier und nicht in der Werft? Und da habe ich gesagt, stell dir vor, der Meister hat gesagt, ich soll den ganzen Tag im Wasser stehen und Holz sägen. Na, dann sagt, wollte sie das noch etwas genauer wissen? Hat sich das angehört und hat zu mir gesagt, wir beide gehen jetzt hin zum Meister und ich möchte das vom Meister hören. Und der Meister war ganz erstaunt, dass er mit einem Mal meiner Mutter gegenüberstand und sollte dann mal sagen, was er mir gesagt hat, welchen Auftrag er mir gegeben hat. So, und nun war das vollkommen ausgesprochen und da sagte meine Mutter, so, und du ziehst die Hose wieder an, du gehst jetzt ins Wasser und machst das, was der Meister gesagt hat.
Oha.
Und drehte sich auf dem Hacken um und war verschwunden. Ich traute meinen Ohren und meinen Augen und meinen Ohren nicht. Habe ich das richtig gehört? Das kann doch nicht sein, dass meine Mutter sowas sagt und lässt mich hier stehen wie ein dummer Junge. Naja, mehr war ich ja auch gar nicht. 15-jährig. Erstes Lehrjahr, na, das war doch überhaupt noch gar nichts. Also, ich habe die Ohren hängen lassen, habe die Hose wieder angezogen, bin im Wasser verschwunden und habe gesägt, was das Zeug nur hält. Ich habe die Säge genommen und habe mich an diesem Balken ausgearbeitet, was es nur... Ich habe meine ganze Wut ausgelassen. Ich erzähle das eigentlich nur so ausführlich. Ich glaube, sowas gibt es heute nicht wieder. Aber für mich war es sehr entscheidend gewesen, dass es für mich bedeutet hat, vor ähnlichen Schwierigkeiten im Leben nicht gleich wegzulaufen und nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen, sondern doch auf die eine oder andere Weise versuchen, dass es doch zu einer guten Sache wird. Und es wurde auch in meinem Fall eine gute Sache. Ich war danach ja ein guter Lehrling. Ich habe eine gute Gesellenprüfung gemacht. Ich hatte mich nämlich eingeschrieben an der Volkshochschule in Rostock und war in einer Klasse gelandet, in der Schüler waren, die schon etwas älter waren, die 18-jährig waren, in etwa so wie ich auch, und die auch aufgrund ihrer besonderen Eltern nicht zur Oberschule kamen. Die alle wollten nach ihrer Ausbildung, es waren die unterschiedlichsten Leute da gewesen mit unterschiedlichen Berufen, Fotografen, Tischler, Glaser, Zimmerleute und so weiter und auch ich. Und wir haben die 9., 10. und 11. Klasse und so weiter nachgemacht, aber den ganzen kompletten Unterrichtsstoff dort abends immer geboten bekommen, und zwar von Montag bis Freitag von 6:45 bis abends um 9:30 ging der Unterricht, und das Wochenende dann natürlich wurden die Hausaufgaben gemacht, die sehr umfangreich waren. Uns wurde nur erlassen Sport und Musik.
Das war so eine Möglichkeit, um doch noch die höhere Schule zu besuchen.
Ja, jetzt muss ich nochmal den Sprung zurück machen. Ich habe die Gesellenprüfung bestanden bei Heinrich Bölte, und er sagte, und ich blieb auch noch da und blieb als Geselle da. Ich wurde schon gut bezahlt und wir hatten auch Aufträge genug gehabt. Dann kam eine besondere Sache hinzu. Es tauchten mit einmal zwei ältere Herren auf, die mich und noch jemand auch in meinem Alter mit in die Frühstücksbude hineinbaten, und sie stellten sich vor, sie wären von der kasernierten Volkspolizei. Wir hatten noch keine Wehrpflicht gehabt. Wehrpflicht, meine ich, kam erst 1962. Das war alles Ende der 50er Jahre. Sie warben junge Leute für die kasernierte Volkspolizei. Wir beide sagten, nö, das kommt für uns nicht in Frage. Wir bleiben hier, wir haben jetzt ausgelernt, wir verdienen gutes Geld. Außerdem hatte ich gesagt, ich bin noch in der Abenteuerschule, und sie sind abgezogen. Aber dabei ist es nicht geblieben. Sie kamen immer wieder. Sie sind uns dermaßen aufs Sack gegangen, dass wir es nicht mehr aushielten. Mein Spannemann, der ist abgehauen nach dem Westen. Aber ich hatte, ja, durch Familie und Abenteuerschule hatte ich mich doch ziemlich angebunden hier und blieb also hier. Dann hat sich was anderes aufgetan, dass auch ein Bootsbauer von der Neptunwerft, den ich von der Berufsschule her kannte, sagte mir im Vertrauen, dass er auch abhauen wollte, weil er eine ähnliche Belästigung erfahren hatte wie ich. Und sagte, nee, das stehe ich nicht mehr durch, ich haue ab. Der hatte mir gesagt, es gibt eine Möglichkeit, wenn du dich verändern willst, wüsste er, dass in Gelsdorf sich eine Firma aufgetan hat, und da hätte er gehört, da wird ein Vermessungsgehilfe gesucht. So, und bin dorthin gegangen und wurde auch eingestellt und war Vermessungsgehilfe für ein Jahr. Und das war das gerade gegründete Seefahrtsamt der DDR. Und der Chef, der hatte das mitgekriegt, dass ich immer abends zur Abenteuerschule ging, und fragte mich dann so ganz beiläufig, was ich denn eigentlich damit bezwecke. Und da hatte ich ihm gesagt, ja, das weiß ich nicht genau, was ich nochmal mehr werden will, aber ich wollte beim Bootsbau nicht stehen bleiben. Und da sagte er, na, da wüsste er, da ist jetzt gerade Aufnahme fürs Schiffbaustudium hier in Rostock, und ich sollte doch mal hingehen. Und da habe ich da drei Tage Probezeit gemacht, die ich bestanden habe, bis auf ein Fach. Da ging es ums technische Zeichnen, in der Weise, was ich vorher als Bootsbau eigentlich noch gar nicht gebraucht hatte. Jedenfalls habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden und war dann Schiffbaustudent gewesen, aber ich musste mich umstellen. Ich ging ins Direktstudium. Ich hatte kein Verdienst mehr gehabt.
Stimmt.
Und meine Eltern, die haben mir gesagt, das ist ja nun ganz was Neues. Ob das überhaupt das Richtige ist, da haben sie dran gezweifelt. mit den Finanzen. Meine Mutter als Geschäftsfrau hat die gleich die Seite sehr prekär angesprochen und hat gesagt, wenn du das unbedingt willst, dann machen wir das so. Du hast Kost und Logis umsonst, aber alles andere, wenn du in Urlaub fahren willst, wenn du eine Freundin haben willst, wenn du dich einkleiden willst, wenn du in Zirkus ins Kino gehen willst, das musst du alles dir irgendwie verdienen, aber dafür können wir nicht auch noch aufkommen, denn du hast noch zwei Brüder, für die müssen wir auch sorgen. Ich habe mir gedacht, ich werde es machen und habe es durchgezogen bis ans Ende, habe es auch bestanden und bin bei dieser Firma, bei dem Seefahrtsamt der DDR, eingestiegen als Schiffbauingenieur. Ich habe dann nochmal ein Fernstudium begonnen und zwar war mir das mit dem Schiffbau so suspekt gewesen, weil gerade vorher der Flugzeugbau in der DDR in Dresden total gebaut hat, dachte ich auch, dass der Schiffbau den gleichen Weg geht und auch zu Ende geht. Das nehme ich jetzt vorweg. Das ist in den darauffolgenden Jahren aber ganz anders gekommen, denn wir kriegten ja damals sehr, sehr viele Aufträge aus der Sowjetunion. Und die Werften, die blühten regelrecht auf. Stralsund hatte dann die großen Fischereifahrzeuge gebaut, die Neptunwerft und auch vor allen Dingen die Warnow-Werft und wissen wir mit Fahrgastschiffbau. Die hatten Riesenaufträge gehabt, der Schiffbau blühte auf. Da war ich dann Vermessungsingenieur, habe dann 3 Jahre dort als Vermessungsassistent erst gearbeitet und hatte dann nachher die komplette Vermessungsbefugnis gehabt als Ingenieur im In- und Ausland, auch nach den Kanälen die Schiffe zu vermessen. Nach den Kanälen, das heißt, ich hatte für die beiden Kanäle, Suezkanal und Panamakanal, die Berechtigung gehabt, die Vermessung durchführen zu können, für die Schiffe, die dort durchfahren wollen. Ja, das war so erstmal.
Da haben Sie sich also wirklich ganz gut hochgearbeitet, obwohl der Start ja schwierig war aufgrund der politischen Verhältnisse und weil ja nicht alle die DDR noch so live und aktiv mitgekriegt haben wie wir beide. Können Sie vielleicht noch mal kurz sagen, warum durften Sie denn nicht auf die Oberschule gehen, weil die Eltern eben ein Geschäft hatten, haben Sie gesagt? Können Sie das vielleicht noch mal so erklären?
Ja, also es war ja so gewesen, dass die DDR damals ganz besonders in den Jahren bis 1952, 1953 unter der Rigide von Walter Ulbricht einen ganz harten politischen Kurs durchgesetzt haben, dass nur Leute der Arbeiterklasse und der Bauernschaft zum Studium zugelassen werden und das als Voraussetzung auch zur Oberschule, dass es immer wieder doch einigen Eltern gelang, ihre Kinder zur Oberschule zu bringen, das ist nur ihrem besonderen Einsatz zu verdanken, dass sie entweder wussten, wie man über Umwege dort an die richtigen Leute kommt, die auch vielleicht dann wieder gewusst haben, wie man andere beeinflussen kann. Jedenfalls, das war alles bei uns nicht bei meinen Eltern gegeben. So, und für solche Eltern, die das nicht in Anspruch nehmen konnten, diese besonderen Wege zu gehen, da blieb entweder sie gehen weg. Und das waren eben sehr viele gewesen, sehr viele Handwerker gingen weg, sehr viele Ärzte gingen weg, sehr viele Musiker und Künstler auch. Meine Frau, die in späteren Jahren so dann auch Lehrkraft am Konservatorium war, hatte für das Instrument Cello mehrere Bewerbungen gehabt, die dort auch den Unterricht bei meiner Frau in Anspruch nehmen wollten. Da hieß es auch bei der Aufnahme, es sollten nur Kinder von Arbeiter und Bauern dort aufgenommen werden und wenn es tatsächlich noch 1, 2 sind, die von Ärzten oder Professoren oder aus bestimmten Gründen dort landen, dann ist es nicht so.
Schön, dass Sie das nochmal so beschreiben, denn es handelt sich ja um eine der vielen Ungerechtigkeiten, ja, dass dann die Arbeiter und Bauern, Kinder quasi vorgezogen wurden. Schön, dass die auch eine gute Chance auf ein Studium und so weiter hatten, aber die anderen wiederum hatten keine Chance mehr, waren von vornherein für einfachere Berufe in Anführungsstrichen vorgesehen oder mussten sich kompliziert, wie Sie es gemacht haben, nochmal hocharbeiten. Aber Sie haben es geschafft, ne? Und immer sind Sie dabei geblieben und hatten meistens mit Holz zu tun, Herr Bratz. Sie sind ja so auch so ein Holzfan. Ja. Warum gerade Holz? Oder was ist das Schöne an Holz? Das wollte ich Sie fragen. Was schätzen Sie an diesem Werkstoff?
Ja, also kennengelernt habe ich das ja in meiner Bootsbauerausbildung. Die unterschiedlichsten Hölzer, zum Teil auch ausländische gute Hölzer kennengelernt, habe immer wieder mich begeistern können, wenn wir gutes Holz kriegten, um gute Boote zu bauen. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich habe dafür einen Blick auch lernen können in der Bootsbauerzeit, wie Holz zu behandeln ist, wie Holz zu gewinnen ist, als Nutzholz zu gewinnen, nicht als Kaminholz. Ja. Als Kaminholz, da kann man alles Mögliche nehmen, mit mehr oder weniger hohem Brennwert, aber ich meine jetzt als Nutzholz für bestimmte Dinge zu machen. Ich hatte sehr früh Bekanntschaft gemacht mit Teakholz oder mit Gamballa-Teak oder auch mit Nussbaum oder solchen Hölzern, die im Bootsbau gerne als sehr stabiles Holz gebraucht werden. Da ist immer mal ein Stück abgefallen, so dass ich da Griffbretter machen konnte für den Geigenbauer als Rohlinge, die er dann mir gerne abgenommen hat und so weiter. Ich habe dann auch runde Untersetzer gemacht oder auch Frühstücksbretter oder größere Bretter. Wenn wir unsere Schlachtzeit hatten, dann weiß ich, in der Nachbarschaft, da wo ich die Wurst oder die Milch dann kriegte von den Ackerbürgern, so, die sagten dann mal so, ich brauche mal ein größeres, aber dickeres Brett, wollte er dann die größeren Partien so zurecht hauen. Und da habe ich dann auch natürlich das gute Holz genommen. Dann wusste ich auch, dass ich möglichst aus dem Baum das Holz nehme, das sich am allerwenigsten verwirft. Also das Werfen des Holzes bezeichnet man ja das Quellen und das Schwinden des Holzes. Mhm. Das ist ja das Werfen, also sowohl nach der einen wie nach der anderen Seite. Wenn ich mir ein Brett nehme und das wird nass, dann ist es ja oft so, dass es, dann sehe ich, das hat sich verworfen, es ist rund geworden so. Ne? Ja. Und das, wenn ich jetzt aus einem Stamm die Bretter rauskriege, wir nennen das die Wagenschottbretter, die Partie aus dem Stamm, wo ich die Wagenschottbretter rauskriege, wo ich stehende Jahresringe habe.
Das ist der Trick.
So, kann man davon ausgehen, dass das Schwinden zwar auch da ist, aber nicht als Ergebnis mir das Verwerfen bringt.
Okay, erzählen Sie mal, was sind denn stehende Jahresringe?
Stehende Jahresringe. So, jetzt habe ich hier ein Stück Holz. Wo ist er? Geben Sie mir mal den Kopf.
Ja, wir können es ja nicht zeigen.
Nee, wir haben keine Bilder, aber Ihnen wollte ich das
ja, dann zeigen Sie mal.
Ich habe jetzt hier ein Stück Holz und da gucke ich mir das Hirnholz an. Das ist das Hirnholz. So, und hier sehe ich doch die Jahresringe. Und die Jahresringe, da wird ja immer unterschieden zwischen dem hellen Jahresring und dem dunklen Jahresring.
Das habe ich schon mal begriffen irgendwann.
So, und der dunkle Jahresring, der ist im Winter gewachsen.
Ja.
Und der helle im Sommer. Und der helle Jahresring, der ist immer breiter, weil da der Baum mehr Wasser aufnehmen kann und auch breiter und schneller wachsen konnte. So, und die stehenden Jahresringe, so, jetzt male ich Ihnen das auf.
Ja, Sie können es mal beschreiben, weil ich kann es ja nicht.
Das ist doch ganz einfach. Das ist doch der Querschnitt. Und wenn ich jetzt die Bretter oder die Balken rausschneide, und hier, das ist der Kern, hier habe ich doch die stehenden Jahresringe. In diesem Brett.
Ach, jetzt weiß ich. Ja, also wenn die so parallel stehen in einem bestimmten
genau.
Bereich.
Genau, und hier, ne? Und hier auch. Ich übertreibe das jetzt mal. Und hier sind sie doch schon so.
Dann sind sie nachher gebogen. Und hier sind sie gebogen. Wo die schön parallel, schön
ja.
gerade
und
sind.
Und wenn ich so ein Brett kriege aus diesem, dann kann ich davon ausgehen, dass das steht.
Und was machen Sie mit dem ganzen Rest, Herr Bratz?
Da werden andere Bretter draus gemacht.
Also die Vielfalt des Holzes ist auch das, ja. was Sie mögen. Ne?
Ja.
Das ist,
ja.
Und was ist Ihr Lieblingsholz?
Mein Lieblingsholz? Es gibt eigentlich mehrere, aber von den mehreren, muss ich sagen, ist die Ulme mein Lieblingsholz.
Die hat man ja auch gar nicht so oft, zumindest hier bei uns im Norden, ne?
Ja, öfter mal. Also nun jetzt, warum die Ulme? Also die Ulme ist sehr rissanfällig, das ist aber ein Nachteil.
Ja, und der Vorteil ist?
So, und der Vorteil ist, sie hat ein ganz tolles Bild, die Maserung, ja. Das Bild, das ist ganz wunderbar. Das geht so ins Bräunliche, so Honigfarben und sowas.
Wofür verwendet man die Ulme denn?
Ja, wenn man es ausreichend hat, kann man damit eine Tischplatte machen. Wenn man das hingeben kann und weiß, wo es gemacht wird, kann man das auch zum Furnier verarbeiten und dann kriegt man noch mehr raus natürlich. Und aus Rüster, Ulme, das ist schon was, ne? Wenn man da massiv... Das ist mein Lieblingsholz hier. Das,
schön.
Was nützt es mir, wenn ich jetzt sage, Zedernholz? Ne? Zedernholz, das, was in Libanon wächst, ne? So, da komme ich ja nicht ran.
Nee, ne? Das stimmt wohl.
Ne? Also, das nützt ja nichts. Die Ulme, die erreiche ich schon öfter. Da, wo Ulm ist, da gehe ich hin. Oder hier in Mecklenburg. Ne? Pflaume ist auch gut. Ne? Pflaume, das ist so ein.
Ist auch hart,
so,
ne?
Ist hart. So, und hat da den Vorteil, das Holzbild, sehr interessant, das geht im Kern, also im Kernbereich, bis ins Violette rein. Also ganz toll. Also da kann man richtig das Schwärmen kriegen.
Ja, ich merke das schon, Sie schwärmen schon. Herr Bratz, Sie haben mir ja mal erzählt, dass Sie sehr früh selbstständig geworden sind. Ich hatte ja schon Ihre Lebensgeschichte ein bisschen aufgeschrieben und würde mir mal wünschen, ob Sie noch mal zurückgehen können in Ihre Kindheit nach der Flucht, als Sie hier so in Rostock ankamen, als ganz kleiner Junge, wie das damals war. Sie haben so unglaublich früh viel, viel selbstständig gemacht.
So zu sein, habe ich mir ja nicht ausgesucht. Aber das war ja einfach gegeben dadurch, dass wir sehr autark sein wollten. Das heißt, also ich war auch stolz, wenn ich zu Weihnachten ein Karnickel schlachten konnte und dann war das mein Braten gewesen und dann war das meiner und die ganze Familie saß drumherum und hat von dem Hasen da gegessen. Mhm. Das war doch was.
Sie sind ja gelandet
Petridamm.
Auf dem Petridamm, also ganz nah an der Altstadt
ja.
und da haben viele Ackerbürger gelebt und Ihre Mutter hat ein Geschäft eröffnet.
Ja. So, nun stand ich doch nicht als Junge hinter dem Ladentisch da.
Sondern, was haben Sie gemacht?
Na, ich bin zur Schule gegangen. Ich musste schon mal mithelfen da mit dem nächstjährigen Bruder, mit dem Joachim. Er hat mir so einen Ziehwagen gehabt und wir mussten hier in die Stadt fahren und viele Sachen vom Großhändler holen. Hm. Hier gab es eine Firma, die hat Limonade gemacht, also in Flaschen. So, und da haben wir auf dem Wagen so ungefähr 10, 12 Kisten solche Flaschen gehabt. Und da war das nicht so, dass man da anrief und sagte, also ich brauche jetzt mal 25 Kisten der von dem Bier und 10 Kisten Limonade und nochmal 10 Kisten Seltzer. Nee, das mussten wir selbst holen. Und von da mussten wir dann bis zum Petridamm das... Das war unsere Aufgabe für uns Jungs.
Und Sie mussten doch die ganzen Sämereien
und dann
sortieren.
Das mit den Sämereien. Ja. Das war ja die meiste Zeit. Ne?
Dass die Eltern ein Geschäft hatten für Sämereien.
Hier in Mecklenburg wurde überhaupt gar kein Saatgut gemacht. Solange es oder überhaupt Deutschland gab, wurde ihr Saatgut immer da unten gemacht, nicht hier oben. Und dann hat meine Eltern ja geschrieben, dass wir jetzt nicht mehr da in Schönlanke sind. Das ist ja polnisches. So, wir sind jetzt in Rostock. Die haben dann gleich geschrieben, wer liefert wie bisher. So, dann hat meine Mutter gleich geschrieben, sie braucht die Kataloge. So, und dann kamen die Kataloge und da stand dann drin, eine Seite meinetwegen Mohrrüben. da gibt es die lange mit rotem Herz. Dann gibt es die Sorte Narthes. Dann gibt es die Karotten, die nur rund sind und so. Und das ist alles auf der Seite.
Ja.
So, und dann hat meine Mutter abgeschätzt und hat gesagt, nee, die langen, nee, das wollen sie nicht haben. Das ist ja was fürs Vieh. Nee, aber wir nehmen 5 Kilo davon und 3 Kilo von der Sorte.
Ja, dann richtig bestellt, ne?
So, richtig
die
bestellt.
Sämereien.
Und so ging das weiter für den Salat, so ging das weiter für die Runkelrüben, so ging das weiter für die Erbsen, für Petersilie und Porree und Thymian und alles, die ganzen Sämereien. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Sachen gibt. Wenn es um den Tabaksamen ging, das war für mich erstaunlich. Das Tabakkorn, das war so extrem klein. Und dann habe ich hier in Mecklenburg ein Tabakfeld mal gesehen. Da habe ich gestaunt, was das für Pflanzen
aus
sind.
Aus so einem kleinen Samenkorn,
aus ja. dem kleinen Samenkorn. Was das für Pflanzen mit so einem Blättern. Da wurden richtig die Blätter abgenommen und die wurden aufgestochen. Und dann gab es so einen Schuppen, da wurden die aufgehängt, die haben getrocknet. Dann nachher geschnitten und fermentiert und so was. Jedenfalls diese Sämereien. Meine Eltern, die waren da ziemlich firm gewesen. Und dann kamen natürlich die Ackerbürger. Die hatten ja nur ein bisschen mehr Acker gehabt. Die haben ja dann ihre Runkelrüben oder ihre Wrucken und sowas alles. Da haben die selbst ein halbes Kilo genommen. Da war der Sack natürlich ein bisschen größer. Ne?
Ja.
So, da waren die Tüten entsprechend größer auch. Ne?
Viel Arbeit war das, ne?
Das war viel Arbeit, ja. Aber es war eine Lücke gewesen. Also ich muss sagen, ich in meinem Leben, mir ist es gegeben, ich will gar nicht sagen, mir ist es gelungen, das ist Quatsch. Aber mir ist es gegeben, immer in so eine Lücke reinzukommen. In eine Nische, haben wir ja gesagt.
So wie Ihre Mutter mit dem Geschäft?
So wie meine Mutter mit dem Geschäft da. Ne? Und ich habe das schon mal in einer Runde gesagt. Da sagte mir jemand, du, das kannst du nicht so sagen. Ich habe gesagt, ich bin diesen Kommunisten und Sozialisten, bin ich sogar dankbar, die haben ja dafür gesorgt, dass ich nicht zur Oberschule kam. Die haben dafür gesorgt, dass ich Bootsbauer wurde. Die haben dafür gesorgt, dass ich einen ganz anderen Weg ging. Und den Weg, den ich ging, mir blieb ja nichts anderes übrig, den musste ich gehen. Die haben mich doch dahin gebracht. Und ich bin nachher im Staatsbetrieb gelandet. Mein Seefahrtsamt der DDR stand hier immer zu. Das Schild, das habe ich mir abgeschraubt. Das habe ich zu Hause.
Richtig so.
Dass ich als Christ in einer Staatsfirma gearbeitet, wo draußen dran stand der DDR. Und ich bin unterwegs gewesen und habe nachher Schiffe vermessen. Da gab es auch Genossen, die haben mir das sehr geneidet.
Das kann wohl sein.
Die haben gesagt, der geht doch zur Kirche. Der ist doch gar nicht in der Partei. Und der fährt dauernd ins westliche Ausland? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich muss hier zu Hause bleiben.
Also Sie haben das auch durch Können geschafft, Ihren Weg zu gehen. Sie haben wirklich von der Basis das gelernt.
Ja, ja.
Und wollen Sie noch mal kurz von Ihren Tieren erzählen, die Sie als Kind hatten?
Ich habe es gerne gemocht mit Tieren. Es bringt einen Menschen ja auch dazu, vor allem die jungen Leute auch, dass sie auch verantwortlich sind. Mit den Tieren umgehen oder mit dem Lebewesen umgehen, denn ich kann ja nicht einfach mir die Tiere anschaffen und dann da so umgehen, als wenn es Brennholz wäre. Ne?
Also, das haben Sie schön gesagt.
Ja, die Tiere, die müssen jeden Abend müssen die gefüttert werden und jeden Morgen. So, das kann ich doch nicht der Beliebigkeit überlassen. Ich muss doch Verantwortung tragen für die Tiere.
Ja.
Ja, und meine Eltern, die haben sich nicht drum gekümmert.
Ich weiß nicht, wie alt waren Sie da, als Sie sich die Hühner und
also
die Kaninchen...
Als Sie angefangen haben, da war ich vielleicht 10 Jahre, sag ich mal. Da habe ich erst mal angefangen, mir eine Wucht zusammen zu zimmern, eine Kiste.
Ja.
So aus Kissen, alten Brettern. So, und dann war das nachher auch schon so, dass der andere auch so eine Bucht hatte. Und dann ist es ja immer stolz, da guckt man immer, du hast einen Rammler und so. Und dann guckt man, wie die Kleinen aufwachsen, das ist doch schön, wie sie ihr Nest bauen. Und da hat man seine Freude auch dran gehabt. Also das war schön, ja. Diese Schafe, die wollten, was heißt gepflegt, nicht, aber dass sie morgens reinkommen und abends wieder raus und im Winter auch ihr Futter hatten und so weiter. Ne. und dass ich auch mit dem alten Mann in Kontakt kam und der mir die geschoren hat.
Ja, ne? Das musste er auch so sein.
Er war froh, dass er einem Jungen das zeigen konnte. Er sagte, guck hier, das musst du so machen. Du fängst hinten an und dann mit der Schere und so. Ne? Und
danke, Herr Bratz. Ich habe ja immer am Schluss noch die Frage nach Ratschlägen oder Tipps. Was haben Sie für Ratschläge an jüngere Menschen oder an andere Menschen überhaupt?
Ein typisches Beispiel, und darum habe ich das so explizit gesagt, das mit dem Eichenstamm im Wasser zu sägen. Und ich war damals als 15-Jähriger genauso wie heute die Jugendlichen in dem Alter und nicht ein bisschen anders. Ich wäre auch lieber irgendwo hingegangen und hätte mich da hingesetzt und hätte vielleicht zugeguckt, wie man Motorrad zusammenbaut oder Fahrrad oder was und wäre losgefahren irgendwo oder hätte mich ans Strand gelegt. Nee, meine Mutter, die hat die Hosen angehabt. Die hat mich da wieder stehen lassen, im Regen stehen lassen, sage ich immer. Und ja, ich bin ihr dankbar, jetzt dankbar, dass sie das so gemacht hat.
Also diese Beharrlichkeit, das ist so ein Tipp, den Sie hätten, nicht gleich aufgeben.
Ja, und da gab es mehrere solche Dinge. Und eine Beharrlichkeit, das war auch noch so. Ich hatte gesagt, ich habe mich beworben zum Schifffahrtsstudium. Ne? Und die ganzen Fächer, die da abgefragt wurden an den 3 Tagen, die habe ich so gut ich konnte als Bootsbauer das beantwortet. Und dann sagten die Professoren, wissen Sie, wir haben hier mehrere Bewerbungen und das sind alles junge Leute, die kommen von der Werft, die können schweißen und die haben mit Metall zu tun. Wir haben doch hier auch mit Metall. So, und Sie kommen jetzt als Bootsbauer und schreiben die auch in der Bewerbung. Sie kommen aus dem Holzschiffer, können Sie nieten, können Sie schweißen und so. Nee, sag ich, das kann ich nicht. Und dann stand ich da und die waren auch ein bisschen sprachlos gewesen. Dann haben die mich tatsächlich doch das studieren lassen. So, und haben aber gesagt, sie würden, auch wenn ich als Bootsbauer komme, nicht darauf Rücksicht nehmen im Studium, sondern sie können nicht sagen, wir haben hier einen Bootsbauer und der kriegt extra Wurst gebraten. Ne? Und da blieb mir nichts anderes übrig. Ich muss zur Handwerkskammer gehen hier in Rostock und habe gesagt, sagt mir doch mal, wie kann ich am besten schweißen lernen. So, und da haben die gesagt, sie kommen uns gerade zu Pass, das ist eine gute Sache. Da gab es die Schweißtechnische Lehranstalt des Handwerks. So nannte sich das.
Und da haben Sie es gelernt.
Und da habe ich in den Ferien, die ganzen Ferien bin ich da, Tag für Tag in die Gang und habe Schweißen gelernt. Mit allen Prüfungen und durch.
Und alles geschafft.
Und alles geschafft, ja.
Sie haben sich was zugetraut und das dann mit Beharrlichkeit umgesetzt.
Mit Beharrlichkeit,
wunderbar. Ja. Sie hatten mal einen sehr schönen Satz gesagt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich lese den noch mal vor zum Schluss. Ich möchte gern, dass die nachwachsende Generation unsere Werte achtet, die uns tragen.
Ja.
Dazu gehören auch Freundlichkeit, Pünktlichkeit und Fleiß.
Ja.
Dass diese Werte nicht aus dem Blick geraten, möchte ich. Na gut, ich will kein Pincheater sein, haben Sie auch gesagt. Ein Pincheater ist jemand, der alles genau nimmt.
Ja.
Aber gerade die Freundlichkeit macht einen großen Unterschied im Umgang mit Menschen. Denn sie sagt doch, mir bist du nicht egal. Ich sehe, du bist auch noch da.
Ja.
Das waren Ihre Worte.
Ja, das können Sie ja nehmen.
Das kann ich nehmen, ne?
Ja, klar.
Super. Dass Sie auch noch da sind, lieber Herr Bratz, das haben wir mit dieser Folge zeigen können.
Ja.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Ja, und das schließt ja auch so ein bisschen an die Predigt, die Sie heute Morgen gehalten haben.
Mit der Freundlichkeit, ne? Habe
genau.
Ich auch gedacht, das passt ja wieder gut.
So meine ich das.